Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Dorothee Holz herzlich willkommen. Tausende haben kürzlich in Palma de Mallorca protestiert gegen Massentourismus, gegen exorbitant steigende Wohnungspreise. Wo werden meine Kinder leben? Das war auf den Plakaten zu lesen. Die Tragfähigkeit ist überschritten, das sagen Experten. Und darüber reden wir gleich. In Luxemburg-Stadt gibt es auch ein Wohnungsproblem. Das liegt aber nicht an den Touristen, sondern an den vielen Arbeitskräften aus den Nachbarländern aus ganz Europa, die es wegen der hohen Löhne nach Luxemburg zieht. Das Land profitiert enorm von der Arbeitnehmerfreizügigkeit. Und wir schauen auf ein Thema, das Jung und Alt betrifft: Einsamkeit. Einsamkeit hat auch ökonomische Gründe und Auswirkungen. Es ist auf die politische Agenda gerückt. Zunächst gehen wir auf das Frankfurter Börsenparkett. In Hessen ist zwar heute Feiertag, aber es wird trotzdem gehandelt. Und Stefan Wolf hat für uns das Geschehen im Blick an den US-Börsen und auch in Asien. Gaben die Kurse gestern nach. Hat das auch den Handel in Frankfurt beeinflusst, Herr Wolf?
Das hat den Handel in Frankfurt durchaus beeinflusst. Eigentlich geht man ja davon aus, dass die Europäische Zentralbank im Juni die Zinsen absenken wird. Eigentlich deshalb, weil gestern neue Inflationsdaten kamen und die Inflation in Deutschland etwas höher ausgefallen ist als noch einen Monat zuvor. Das ist zwar auf Sondereffekte zurückzuführen, wie zum Beispiel das 49-Euro-Ticket, letztendlich aber sorgt es für Diskussionsstoff. Vielleicht ist die Zinssenkung damit auf die lange Bank geschoben. In den USA ist diese Diskussion noch vehementer geführt worden. Hier ging man eine Zeit lang sogar davon aus, dass die Zinsen sogar noch mal steigen könnten. Und das hat eben die Kurse belastet. Und es belastet die Kurse auch hier. Der deutsche Aktienindex mit einem ganz leichten Minus von knapp 7 Punkten oder 0,04% bei 18.467 Punkten. Fairerweise muss man aber auch dazu anmerken, es ist eben Feiertag, nicht nur in Frankfurt, sondern in weiten Teilen Deutschlands. Und damit fallen viele Marktteilnehmer aus, in Stuttgart, in München und in Düsseldorf zum Beispiel.
Also etwas weniger Umsatz und das treibt natürlich auch manchmal die Kurse. Die Unsicherheit, ob und wie stark die Zinsen sinken werden, ist also wieder gestiegen. Das haben Sie gerade gesagt. In den USA macht die Notenbank noch keine Anstalten, mit den Zinsen runterzugehen. Und das scheint sich langsam in der Wirtschaft niederzuschlagen. Bisher hat die US-Wirtschaft die deutsche ja sozusagen links und rechts überholt. Doch jetzt zeigen sich Bremsspuren. Stefan Wolf, liegt das nur an den hohen Zinsen?
Es liegt unter Umständen an den hohen Zinsen und der Hoffnung, die sich so langsam erledigt, dass die Zinsen schnell sinken könnten. Die US-Notenbank hat gestern ihr B-Spuck publiziert. Das ist der monatliche Wirtschaftsbericht der US-Notenbanken. Und darin sind zwei Kernsätze festgehalten worden. Zum einen, die wirtschaftliche Aktivität in den USA ist leicht angezogen. Aber US-Firmen sind sehr viel pessimistischer, was ihre eigenen Geschäftsaussichten angeht. Das schürt Redebedarf mit Chris-Oliver Schickentanz, der im Vorstand der Capitell Vermögensverwaltung für die Anlagestrategie dort verantwortlich zeigt. Herr Schickentanz, das B-Spuck ist geschrieben, es ist gelesen und die Wirtschaft schwächelt. Warum?
Naja, um ehrlich zu sein, ist das kein Wunder, denn man hat natürlich die Rahmenbedingungen deutlich verschärft. Zum einen hat die US-amerikanische Notenbank selbst mit ihren massiven Zinssteigerungen dafür gesorgt, dass jetzt eben konjunktureller Gegenwind von der Zinsseite kommt. Ein Leitzins von mehr als 5%, der bremst natürlich die Wirtschaft früher oder später ab. Und zum Zweiten ist auch die Politik nicht mehr ganz so in Spendierlaune. Biden-Administration wird ja momentan von den Republikanern dazu gezwungen, die fiskalpolitische Unterstützung für die US-amerikanische Wirtschaft drastisch einzudämmen. Das ist natürlich auch so ein bisschen Wahlkampfgeplänkel. Beides waren aber natürlich wichtige Stützen für die US-amerikanische Wirtschaft und beides macht sich jetzt ein Stück weit wachstumsverlangsamend bemerkbar.
Wenn man die Zinsen anhebt, dann bremst man die Wirtschaft ja ganz bewusst aus. Sie haben es ja anklingen lassen. Gleichzeitig ist es in den USA aber nicht gelungen, die immer noch relativ hohe Inflation in den Zaum zu bekommen, also einzufangen. Woran liegt das?
Das liegt im Wesentlichen an zwei Sonderfaktoren. Zum einen an den sogenannten kalkulatorischen Mieten. Wir haben ja in den USA sehr viel Wohneigentum. Um das allerdings trotz allem theoretisch in die Inflationsberechnung mit reinzupacken, hat man sich ein Konzept überlegt, dass man sagt, naja, wir tun mal so, als ob die alle zur Miete wohnen und berechnen dann sozusagen ein theoretisches Mietniveau. Und dieses Mietniveau ist, weil sich die Häuserpreise zuletzt wieder kräftig erholt haben, eben auch deutlich am Steigen. Und der zweite Faktor ist, dass die Gesundheitskosten stark steigen. Das sind eigentlich momentan die beiden einzigen Inflationskomponenten, die wirklich noch für eine sehr, sehr hohe Inflationsdynamik in den USA sorgen.
Und vor diesem Hintergrund scheint es ja schon fast zwingend logisch zu sein, dass es den US-Unternehmen eine ganze Zeit lang gut ging. Robuster Arbeitsmarkt, solide Unternehmensgewinne. Soll das jetzt auf einmal alles abrupt enden?
Nein, definitiv nicht. Ich glaube, man darf jetzt die Aussagen des Beigebooks nicht überbewerten. Wir reden dort ja eher über eine Wachstumsabschwächung, denn über massive Rezessionsrisiken. Und ich glaube, Wachstumsabschwächung ist ja genau das, was die US-amerikanische Notenbank will. Man möchte, dass es so ein Soft Landing gibt, also dass die US-Wirtschaft sanft landet. Wir also irgendwo zwischen 1,5 und 2% Wirtschaftswachstum liegen und gleichzeitig die Inflation eben in Richtung der 2%-Marke zurückkommt. Und danach sieht es momentan aus. Von daher bin ich auch optimistisch, dass die Federal Reserve noch in diesem Jahr die Zinsen senken wird.
Also eher eine sanfte Landung. Wie hoch schätzen Sie die Gefahr einer Bruchlandung ein?
Rezessionen sind nie ausgeschlossen, aber wenn wir mal für die nächsten 12 Monate vorausschauen, dann würde ich sagen, die Rezessionswahrscheinlichkeit liegt hier mit 15-20% auf einem nach wie vor relativ niedrigem Niveau.
Und die Lage der US-Wirtschaft, wird die sich fangen? Bleibt die der Motor der Weltwirtschaft, wie man es gewohnt ist?
Das Schöne ist, dass wir momentan anders als in den USA in vielen anderen Regionen eine zunehmende konjunkturelle Dynamik sehen. Sowohl in Asien, in vielen europäischen Ländern. Von daher kann die Weltwirtschaft momentan diese leichte Abschwächung in den USA ein Stück weit kompensieren. Nein, ich glaube nicht, dass die USA die einzige Zuglokomotive für die Weltwirtschaft bleibt, sondern dass wir das jetzt ein Stück weit regional breiter basieren.
Chris-Oliver Schickentanz von der Capitell Vermögensverwaltung. Danke für Ihren Besuch auf dem Parkett.
Keine Bruchlandung in den USA, das ist hängen geblieben. Das beruhigt auch etwas, was wir heute auch sehen oder beobachten können, ist die auffällig starke Bewegung bei Kupfer. Der Kupferpreis ist gefallen. Womit hängt das zusammen?
Auch das hängt mit den Zinserwartungen zusammen. Der Kupferpreis ist seit Jahresbeginn um mehr als 20% gestiegen. Heute also einen relativ kräftigen Rücksetzer um 2,5%, weil man eben nicht mit schnellen Zinssenkungen rechnet und damit eben auch nicht, dass mehr Kupfer benötigt wird, wenn die Industrie wieder so richtig in Schwung kommt. Unter diesem Eindruck steht übrigens auch der Ölpreis, das Schmiermittel der Wirtschaft, ebenfalls im Abwärtstrend.
SAP, der schwächste DAX-Wert, ganz kurz, was ist da der Grund?
Salesforce, ein Konkurrent von SAP, hat seinen Ausblick drastisch gekürzt. Vor allen Dingen im Cloud-Geschäft schwächelt man. SAP ist aktiv im Cloud-Geschäft, deshalb hier ein Minus von 2%. Bei Salesforce-Aktionären sieht es dramatisch aus. Die Aktien verlieren 16%.
Euro-Anleihen Gold.
Der Euro hat sich leicht verbilligt, kostet 1,0819 $. Die Umlaufrendite ist um 5 Basispunkte gestiegen auf 2,72%. Gold kostet 3,10 $ weniger bei 2.337,80 $.
Danke an Stefan Wolf auf dem Frankfurter Börsenparkett. Stefan Wolf hat es schon erwähnt, in Hessen ist Feiertag, insgesamt in 6 Bundesländern, dazu noch schlechtes Wetter. Da lockt vielleicht ein Kurztrip in wärmere Gefilde nach Venedig oder sogar auf die Balearen. Touristen sorgen in Mallorca für volle Kassen. Die Branche steht für 45% der Wirtschaftsleistung dort. Aber die Touristen scheinen nicht mehr so willkommen zu sein. Die Proteste werden lauter, nehmen zu, auch am vergangenen Wochenende. Denn mit den vielen Touristen steigen auch die Preise, wird Wohnraum extrem knapp. Viele Servicekräfte können sich keine Wohnungen mehr leisten. Nicht nur auf Mallorca wird protestiert. Darüber möchte ich jetzt mit Professor Jürgen Schmude sprechen, Tourismusforscher an der Münchner LMU und trotz Feiertag jetzt zugeschaltet. Hallo, Herr Schmude.
Schönen guten Tag.
Herr Schmude, ist das nur ein Eindruck? Stürzt sich die Presse da auf die Proteste oder haben die Proteste gegen Massentourismus tatsächlich zugenommen?
Die Massenproteste haben tatsächlich zugenommen. Das ist zwei Faktoren geschuldet. Zum einen sind die Touristenströme immer größer geworden. mit einer kleinen Unterbrechung durch die Pandemie. Aber im langjährigen Trend werden die Touristenströme immer stärker. Und der zweite Aspekt ist, dass die Sensibilisierung für das Thema zugenommen hat. Das heißt, die Wohnbevölkerung in den Destinationen fühlt sich zunehmend durch den Tourismus gestört.
Das Phänomen Overtourism, so nennt man es ja, ist ja nicht neu. Da spricht man ja schon einige Jahre drüber. Warum jetzt aber die große Aufmerksamkeit? Was hat sich verändert?
Ja, wir sprechen in dem Zusammenhang von der Tragfähigkeit von touristischen Destinationen. Und in der Vergangenheit ging es eher um die physische Tragfähigkeit, also wie viele Menschen verträgt ein Museum beispielsweise, oder die ökologische Tragfähigkeit, wann leidet die Natur. Und in den letzten Jahren haben zwei andere Dimensionen sehr stark an Bedeutung gewonnen. Das ist einmal die ökonomische Dimension, Sie haben das schon angesprochen, Entzug von Wohnraum durch Kurzzeitvermietung auf Plattformen wie Airbnb verteuern die Mieten für die lokale Bevölkerung, und die sogenannte perzeptuelle Tragfähigkeit. Das heißt, man fühlt sich in seinem Alltagsleben tatsächlich durch den Tourismus gestört. Man bekommt selber keinen Platz mehr im Café, weil alle durch Touristen besetzt sind. Und was das Interessante dabei ist, die Touristen fühlen sich selber auch durch Touristen gestört, weil ihr touristisches Erlebnis unter den Massen leidet.
Aber die Touristen wollen kommen, beziehungsweise die Sehnsucht nach Reisen, nach Urlaub ist sehr groß. Und ich habe es schon erwähnt, die Touristen bringen viel, viel Geld. Manche Gegenden sind vollständig auch von Touristen abhängig. Das ist ja ein echtes Dilemma.
Ja, natürlich. Einerseits haben wir sehr, sehr viele positive Effekte durch Tourismus. Ja, und andererseits eben jetzt diese Überlastungserscheinung. Und es ist eine Frage eigentlich, wie man die Touristenströme managen kann. Gibt es Möglichkeiten, die in der Fläche anders zu verteilen? Es gibt Möglichkeiten, sie über die Zeit anders zu verteilen. Aber es gibt auch sehr restriktive Maßnahmen, wie beispielsweise die Begrenzung von Touristenzahlen oder die Sperrung ganzer Destinationen.
Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, die Preise zu erhöhen. Venedig hat das getan, verlangt Eintrittspreise. Die sind jetzt im Umfang noch ziemlich gering, 5 €. Also jetzt einfach mal ein bisschen gefragt, höhere Preise, senkt das den Massentourismus?
Ja, das mag den Massentourismus vielleicht senken, wobei da müssen wir über höhere Zuschläge als in Venedig sprechen. Auf der anderen Seite birgt das auch die Gefahr, dass das, was wir als Demokratisierung des Reisens bezeichnen, verloren geht, nämlich dass Reisen eben kein elitäres Gut mehr ist, sondern sich jedermann leisten kann. Und es gibt ja durchaus auch schon so bestimmte Bereiche im Tourismus, wenn wir an den Wintersporttourismus denken, wo diese Anzeichen auf eine soziale Selektion durchaus schon erkennbar sind.
Also es sollen Menschen auch mit kleinerem Portemonnaie weiter reisen können. Es soll nicht nur exklusiv sein, aber das Wohnungsproblem ist nun mal sehr dringend. Bitte nochmal um kurze Antwort. Was sollte da unbedingt getan werden? Das betrifft ja auch nicht nur Mallorca, Sylt, Norderney. Da sind viele Destinationen betroffen.
Es sind viele Destinationen betroffen und genauso viele verschiedene Lösungen gibt es. Eine Lösung, die beispielsweise in Barcelona oder auch in Amsterdam jetzt angewendet worden ist, ist die Begrenzung der Bettenkapazität beziehungsweise die Vergabe von Lizenzen, dass ich Kurzzeitvermietung durchführen kann. Damit kann ich zumindest garantieren, dass ein gewisser Teil des Wohnraums für den lokalen Wohnungsmarkt zur Verfügung stehen.
Das war Professor Jürgen Schmude von der LMU in München. Also es muss was getan werden, und zwar dort, wo die Menschen hinwollen am meisten. Vielen Dank.
Gerne.
Reisen soll also für alle möglich sein, aber auch arbeiten über die Grenzen hinweg. Seit 1957 ist die Arbeitnehmerfreizügigkeit ein Grundrecht in der EU. Davon profitiert das kleine Großherzogtum Luxemburg besonders stark. In Luxemburg leben mit Abstand die meisten Ausländer. Der Großteil besitzt eine EU-Staatsbürgerschaft. Sie sorgen mit für den Wohlstand des Landes. Der starke Zuwachs sorgt aber auch dort für Wohnungsprobleme. Unsere Korrespondentin Anke Schäfer hat sich umgeschaut.
bei Stemm von der Stroß, zu Deutsch Stimme von der Straße, einer karitativen Organisation, die Essen, Duschen, auch Wohnraum und eine Zeitung für Menschen ohne festen Wohnsitz anbietet, arbeiten in Luxemburg-Stadt viele Ausländer. Darunter die 48-jährige Beatrice Lissardo. Sie ist Reinigungskraft und kam mit 12 Jahren nach Luxemburg aus Ceia, einer kleinen Stadt in Portugal.
Je suis venue pour passer 2 semaines de vacances et puis je suis restée jusqu'à aujourd'hui.
Ich bin gekommen, um 2 Wochen hier Ferien zu machen und dann bin ich bis heute geblieben. Und warum? Weil es mir hier gefiel.
Parce que j'aimais bien.
Denn zu Hause gibt es keine Arbeit, da gibt es gar nichts.
J'allais travailler, y a rien.
650.000 Einwohner hat Luxemburg, 3/4 davon haben einen Migrationshintergrund. In Luxemburg arbeiten 500.000 Menschen, fast die Hälfte davon sind wiederum Pendler aus den angrenzenden Ländern, also aus Frankreich, Belgien und Deutschland. Luxemburg profitiert enorm von der Arbeitnehmerfreizügigkeit in der EU. Die Bevölkerung ist in den vergangenen Jahrzehnten stark gewachsen. Vincent N., Chef des Luxemburger Thinktanks IDEA, beobachtet das Land und den Markt und sagt:
En 30 ans, le pays a gagné 250.000 habitants.
In 30 Jahren hat das Land 250.000 Einwohner hinzugewonnen. Das sind 65% mehr als vor 30 Jahren. Das ist mehr als 2% pro Jahr. Das ist eine enorme demografische Entwicklung.
Wer nach Luxemburg kommt, der will hier arbeiten. Der Mindestlohn ist der höchste innerhalb der EU und beträgt 14,86 Euro in der Stunde. Banken, Fondsgesellschaften und internationale IT-Konzerne zahlen sehr hohe Gehälter. Das Land sucht händeringend weitere Arbeitskräfte in der IT-Branche, im Finanzwesen, in der Pflege. Dass hier so viele Ausländer leben und arbeiten, stört kaum jemanden.
C'est plus la croissance en soi qui pose les défis les plus importants que le fait que cette croissance soit alimentée par des étrangers.
Es ist eher das Wachstum selbst, das die Herausforderungen stellt, als die Tatsache, dass dieses Wachstum nur mit den Ausländern möglich ist. Derzeit führen wir in Luxemburg eine Debatte über dieses Wachstum, denn es führt zu Spannungen. Nicht unbedingt zu kulturellen Spannungen, sondern eher, wenn es um die Organisation des Landes geht.
Die Staus auf Luxemburgs Straßen sind kilometerlang, in Kommunen fehlt es an Schulplätzen, Wasser- und Stromleitungen müssen laufend ertüchtigt werden. Das erleben viele Luxemburger als Verschlechterung des Lebensstandards, sagt Vincent N. Besonders gravierend ist das Problem des knappen Wohnraums und das der Wohnungspreise.
Die sind im wörtlichen Sinne explodiert in den vergangenen 15 Jahren, weil das Angebot an neuen Wohnungen auf dem Markt die Nachfrage nicht decken konnte.
Daher suchen sich viele, die in Luxemburg arbeiten, bezahlbaren Wohnraum in Deutschland, Belgien oder Frankreich. Gerade in Frankreich führt das aber wiederum zu Problemen, weil die Infrastruktur im strukturschwachen Lothringen nicht auf so viele Zuwanderer an der Grenze ausgerichtet ist. Vincent N. schlägt vor, dass Luxemburg den Kommunen an den Grenzen in den Nachbarländern finanziell hilft.
Le pays doit avoir une vision partagée avec ses voisins.
Das Land braucht eine Vision, die es mit den Nachbarregionen teilt, um auf lange Sicht weiterhin so viele Arbeitskräfte anzuziehen. Wenn man das nicht schafft, dann könnte der Wohlstand mittelfristig gefährdet sein.
Sur la prospérité du Luxembourg.
Anke Schäfer berichtete. Einsamkeit ist spätestens seit der Corona-Pandemie ein großes Thema geworden. In Deutschland leiden Millionen Menschen unter Einsamkeit. Japan und Großbritannien haben schon länger dafür zuständige Ministerien. Auch hier rückt das Thema auf die politische Agenda. Eine wichtige Rolle spielen auch ökonomische Faktoren. Gregor Lischka.
Wer einsam ist, ist nicht einfach nur allein. Es ist ein Alleinsein, das die Betroffenen belastet. Ein Gefühl, dass einem etwas Essentielles fehlt, die Gesellschaft anderer. Ein Gefühl, das nicht nur unglücklich, sondern auch krank macht und es greift in allen Generationen um sich.
Etwa 1/3 der Erwachsenen im jungen und mittleren Alter sind zumindest teilweise einsam und 17% sind sehr einsam.
So Martin Bujard vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung, kurz BIB, das gestern eine Untersuchung zum Thema Einsamkeit präsentierte. Heute folgte das Bundesfamilienministerium mit der Veröffentlichung eines Einsamkeitsbarometers. Die Ergebnisse decken sich. Armut, Care-Arbeit und Migration hängen stark mit Einsamkeit zusammen.
Einsamkeit, das ist tatsächlich sehr gut erforscht, hat ja auch sehr stark was mit sozialer Teilhabe zu tun,
erklärt Sabine Diabaté, wissenschaftliche Mitarbeiterin am BIB.
Und Teilhabe braucht verschiedene Ressourcen. Dazu zählt natürlich ein gewisses Maß an formaler Bildung. Dazu zählt natürlich eine gute finanzielle Lage, die es dann ermöglicht, viele Dinge im Alltag zu tun.
Die wirtschaftliche Situation einer Person, über wie viele finanzielle Ressourcen jemand verfügt, ob er regelmäßige Arbeitskontakte hat oder sein Leben nach der Pflege anderer ausrichtet oder ausrichten muss, spielt also eine große Rolle. Natürlich auch bei älteren Menschen, wenn zum Beispiel die Arbeitskontakte wegfallen und die Rente für den gemeinsamen Kaffeebesuch mit den Freundinnen nicht mehr reicht. Aber egal, ob die Einsamkeit aus ökonomischen Problemen heraus resultiert oder nicht, ökonomische Folgen hat Einsamkeit in jedem Fall. Einsamkeit ist ein erheblicher Risikofaktor für psychische Belastungen. Die wiederum verursachen enorme volkswirtschaftliche Kosten. Bereits vor der Pandemie bezifferte die EU diese für ihre gesamten Mitgliedstaaten auf rund 600 Milliarden Euro pro Jahr, etwa 4% des europäischen Bruttoinlandsprodukts. Fehltage durch psychische Belastungen zum Beispiel haben sich in den letzten 10 Jahren in Deutschland verdoppelt. Sie sind mittlerweile auch die häufigste Ursache für krankheitsbedingte Frühverrentungen. Auch auf der betriebswirtschaftlichen Ebene ist Einsamkeit ein Problem.
Die Forschung ist da recht eindeutig. Arbeiter, die sich einsam fühlen, fühlen sich auch weniger mit ihrem Unternehmen verbunden. Sie sind weniger produktiv und kündigen viel eher.
Erklärt die Ökonomin Norina Hertz, die dazu ein Buch veröffentlicht hat, in einem Interview mit CNN während der Pandemie, in der die Einsamkeitswelle auf einem Höchststand war. Die Tendenz einiger Unternehmen, ihre Kosten dauerhaft zu reduzieren und auf das Homeoffice zu setzen, sieht sie kritisch.
Diese Wortgeplänkel am Wasserspender, das »Hey, wie geht's dir? Wie war dein Wochenende?« All diese kleinen Gespräche, die wir miteinander haben, sie machen uns nicht nur glücklicher und verbundener miteinander, sondern ermöglichen es uns, im Arbeitskontext innovativer und kreativer zu sein. Und ohne sie laufen Unternehmen Gefahr, etwas sehr Wichtiges zu verlieren.
Einsamkeit ist also nicht nur ein individuell psychologisches, sondern auch ein kollektives, ökonomisches Problem. Anders gesagt, Einsamkeit kommt uns alle teuer zu stehen.
In den Zeitungskommentaren geht es um den Einstieg des Rüstungsunternehmens Rheinmetall bei Borussia Dortmund.
Im Handelsblatt aus Düsseldorf ist zu lesen, das Team um BVB-Chef Hans-Joachim Watzke treibt, neben den Millionen, ein für die Gesamtgesellschaft sehr viel bedeutenderes Thema an. Es will Bewegung in die Debatte bringen, wie die Sicherheit westlicher Demokratien gesichert werden kann. Das Thema Rüstung ist mit der neuen Bedrohungslage salonfähig. Mehr noch, in Gesellschaft und Wirtschaft wird das Thema ernst genommen, ernster womöglich als in der Politik selbst. Der Tagesspiegel aus Berlin hält diese Argumentation für vorgeschoben. Warum sollte diese Diskussion rund um einen Fußballclub geführt werden, in dessen Stadion sich Menschen versammeln, um für 90 Minuten unterhalten und von all den Sorgen abgelenkt zu werden? Die Argumentation von Borussia Dortmund klingt heuchlerisch. Aus ihr kriecht aus allen Ecken der Kapitalismus hervor, der sich nun einmal bei den besten Clubs besonders stark eingenistet hat. Die Zeitung ND der Tag meint: Ja, Rheinmetall liefert der Ukraine Waffen und nein, Dortmund tut nichts Gutes, sondern spielt mit dem Logo des Konzerns Fußball für den Krieg. Der BVB ist in der vielseitigen Debatte, wie der russische Angriffskrieg beendet werden kann, bedeutungslos, nutzt jedoch die bedrohliche Lage, um sich zu bereichern. Für mehr als 20 Millionen Euro wirbt er 3 Jahre für einen Waffenhersteller, der nicht am Frieden interessiert sein kann, weil er mit dem Krieg Milliarden verdient. Die Ampelkoalition hat sich auf das neue Rentenpaket geeinigt. Dazu konstatiert die Volksstimme aus Magdeburg: Mit dem Übergang der Babyboomer-Generation in die Rente gerät Deutschland, vernimmt man die Chefin der Wirtschaftsweisen und Ökonomen, in die finanzielle Handlungsunfähigkeit. Die Wirtschaft spricht gar vom teuersten Sozialpaket aller Zeiten. Die überzogene Polemik zielt auf die Entkopplung der Renten von der Einkommensentwicklung. Letztlich auch, um die Staatsausgaben zu begrenzen. Man kann es auch polemisch zuspitzen. Für mehr Panzer ran an die Rente.
Das war Wirtschaft am Mittag. Danke für Ihr Interesse. Bleiben Sie dran für Deutschland heute. Am Mikrofon war Dorothee Holz und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.